Ihr Mäuse, hier meldet sich, bevor es gleich losgeht mit eurem Lieblingspodcast, mal ganz kurz Lara Likör aus dem Schnitt. Ich habe einen kleinen Veranstaltungstipp für euch. Ist zwar noch ein bisschen hin, aber ihr solltet euch auf jeden Fall jetzt schon die Tickets sichern. Und zwar für die offizielle CSD Dresden Party, die Queer Identity im Stromwerk. Das Ganze steigt am 1. Juni 2024, geht 22 Uhr los. Und es gibt für euch Musik von Bambi Mercury, Gussfehler, Jim Moby, Fixie Fates, Quinkle, Freddy Beats, Barocco und auch von meiner Wenigkeit. Also, wenn ihr am 1. Juni 2024 Bock habt, kommt zur Queer Identity, zur offiziellen CSD Dresden Party. Ich würde mich freuen, euch dort alle zu sehen. Tickets gibt's auf www.queeridentity.de. Liebe Frühlingsgrüße sende ich dir, mein lieber Marki. Wir sehen uns gerade mal wieder über FaceTime. Nach der letzten Woche sehr, sehr ungewohnt, muss ich ehrlich sagen.
Das stimmt und auch von mir Frühlingsgrüße, wie für diese schöner nicht sein könnten. Ich war in der Innenstadt und da wollte mich jemand netterweise um Kleingeld bitten, was man ja machen kann. Frage, findest du, weil das ist original so passiert, die Ansprache, hast du mal Kleingeld, Fotze? Findest du, das ist angemessen und wie hoch wäre deine Bereitschaft dann zu sagen, Mensch, also jetzt, wo ich hier so nett gefragt werde, machen wir das doch auf jeden Fall.
Also ich würde sagen, wären wir in Frankfurt am Main, wäre das, glaube ich, so relativ förmlich. Also ich glaube, so wirst du auch in der Bank begrüßt, wenn du da irgendwie einen Kredit aufnehmen willst. Hey, Forze, was willst du?
Aber es war einfach wirklich, also mir wurde so gestochen in die Augen geguckt und ich war wirklich kurz so echt ein bisschen irritiert, weil ich mir dachte, okay, also das war jetzt schon ernst gemeinte Ansprache. Also sorry an den da draußen, der das war, aber ich habe dir dann einfach nichts gegeben. Man möge mir verzeihen, aber ich gebe dir recht.
Ja, weil du halt eine Fotze bist, ne? Also der hat schon vorher gewusst, was du für eine Fotze bist, dass du kein Kleingeld gibst. Na, also grundsätzlich, gibst du so oft Kleingeld? Also hätte der dich nett gebeten, hättest du dann, wie hoch wäre die Chance gewesen, dass du Kleingeld gegeben hättest?
Also, wie gesagt, ich hatte immer die Situation, bin ich an jemanden vorbeigegangen und der sagte zu mir, hätten Sie eventuell Kleingeld? Und so, und dann kam er also ich war dann ich sage jetzt mal so einen halben Schritt vorbei und da sagte dann so zu mir, Sie können mich auch mit 2-Euro-Münzen beschmeißen, das tut besonders weh. Und bei dem lustigen Spruch, da hat er mich gehabt. Da bin ich zurückgegangen und habe denen sogar 5 Euro gegeben, weil ich da wenigstens noch eine gewisse Kreativität verortet habe. Ich finde die Tatsache, sich jetzt mit einem Becher hinzusetzen und zu sagen, ja, Geld bitte, schwierig. Also ist relativ gering die Chance, wobei ich auch da schon echt nette Situationen hatte, zum Beispiel, dass ich halt mal irgendwann so der Klassiker mit 20 Euro zum Einkaufen gegangen bin, leider allerdings mein Einkaufswagen in so einer Füllmenge von 24 Euro war. Und das kennst du ja, diese unangenehme Kassensituation, wo du dann irgendwo stehst und die Leute denken sich, oh, um Gottes Willen, jetzt hat dieser Penner das vergessen. Und da war hinter mir jemand so nett und hat einfach gesagt so, ich übernehme den Rest. Und hat einfach, ohne dass ich da was zurückstellen musste, das war mir natürlich trotzdem doppelt unangenehm, weil das natürlich nie so gedacht war. Aber insofern bin ich schon sehr empfänglich dafür, Leuten auch Gutes zu tun. Aber ich sag mal, schon
kann ich nachvollziehen.
Irgendwie ist ein bisschen mehr. Aber so grundsätzlich, also deswegen immer ganz, ganz schwierige Situationen mit mir irgendwo im Urlaub oder irgendwo hinzugehen. Oder sagen wir mal grundsätzlich, wo viele Straßenmusiker sind. Weil, also selbst da erkenne ich das irgendwie an, dass jemand sagt, Mensch, ich stelle mich hier hin. Auch meinetwegen nicht nur bei irgendwie schön 35 Grad plus, sondern auch wenn die Witterungsbedingungen mal nicht so geil sind. Und das wird von mir eigentlich immer mit irgendwie Geld honoriert, weil ich da wirklich meinen absoluten Respekt vor habe und denke, ja, krass.
Ich habe da halt irgendwie so eine Macke, wenn ich so Straßenmusiker sehe, ist das dann so, wenn dann da so eine riesen Menschentraube drumherum steht und du musst dann so vorgehen und so vor allen dann nur deine Münze reinschmeißen. Und ich denke mir dann so, die denken sich jetzt alle, was für eine Fotze, man hätte gefälligst mal einen Schein reinschmeißen können. Weißt du, so tick ich dann wieder.
Wirklich?
Oder dass sie dann sehen, ah, der hat nur 5 Euro reingeworfen, läuft wohl nicht mehr so. Weiß ich nicht, also da habe ich wirklich so eine übelste Hemmung. Also bei einem Straßenmusiker, wo wirklich niemand davor steht, der wahrscheinlich dementsprechend auch sehr beschissen ist, habe ich weniger Hemmschwelle, mal was reinzuwerfen, als wenn da jetzt wirklich so irgendwie am Schlossplatz und dann stehen da dort diese 200 Leute drumrum und du musst ja quasi, diese Leute stehen ja nie direkt um den Hut, sondern die stehen ja immer mit so 2-3 Meter Abstand
ja,
und dann musst
stimmt.
du quasi dort durchbrechen. Nee, also das tut mir dann immer wahnsinnig leid.
Aber okay.
Da bin ich dann wirklich raus. Aber so grundsätzlich finde ich die Maßnahme, so Straßenkünstler was zu geben, cool. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin so grundsätzlich jemand, der gerne irgendwie mal so, weiß ich nie, dann eher in Sachleistungen hilft, weißt du? Also wenn mich jemand nach einer Zigarette anschnurrt, dann habe ich die eher locker sitzen, als wenn mich jemand vergleichsweise nach 30 Cent fragen würde, was ja so ungefähr eine Zigarette kostet. Also da sitzt das dann schon irgendwie ein bisschen lockerer. Ich weiß nicht, bei Geld, da bin ich immer wirklich sehr zurückhaltend. Und ich finde es dann auch so unangenehm. Ich lasse mich ja gerne, ich bin ja grundsätzlich so ein hilfsbereiter Mensch. Ja. Auch so, was jetzt so mein Know-how angeht. Also wenn mich jetzt jemand so anspricht mit, kann ich sie mal was fragen? Und ich denke jetzt in erster Linie, okay, da geht's jetzt wahrscheinlich um eine Wegbeschreibung oder kannst du mir ein cooles Sushi-Restaurant empfehlen oder so? Und dann fangen diese Leute an, so ihre Lebensgeschichte zu erzählen, von wegen, ja, und mein Vater hat alle drei Beine verloren im Krieg und ich habe drei hungrige Kinder zu Hause und so. Und da bin ich dann auch wirklich richtig abgestumpft geworden und lauf dann einfach auch mitten im Satz weiter. Weiß ich nicht, also da...
Also ich bin, da bin ich komplett bei dir. Wir hatten das ja mal kurz irgendwie angequatscht. Also ich finde schon, auch bei mir ist eine durchaus Bereitwilligkeit zur Hilfe da oder mir auch bestimmte Sachen anzuhören. Aber ich finde schon irgendwo, es gibt einen gewissen Grad und da denke ich mir, ja, sorry, ich bin jetzt auch nicht dafür da, jetzt hier irgendwie die komplette Probleme der Welt und der Menschen auf mich zu schultern und dann zu gucken, dass wir dort irgendwie eine Lösung finden. Und ich finde es dann wirklich persönlich sogar echt manchmal relativ übergriffig, wenn Leute, also es mag sein, dass du irgendwas auf dem Herzen hast und das ist auch, wenn man, ich finde, befreundet ist, natürlich was komplett anderes. Also dann wäre es schlimm, wenn man irgendwie so eine Grunddistanz hat.
Ja, ja.
Aber ich...
Ja, also wenn jetzt ein Freund erzählt, dass er gerade seine halbe Familie am Verhungern ist, dann
würde ich da auch nicht einfach... Bevor du sagst, oh, weg. Ich habe hier gerade noch einen Auftritt.
Ich dachte, du wolltest nach einem Weg fragen.
Da hätte ich dir gerne weitergeholfen. Nee, aber das ist dann zum Beispiel auch so ein Punkt... Und da bin ich komplett bei dir, da denke ich mir dann auch so, nee, also sorry, das ist mir echt einfach zu übergriffig. Das ist schön, dass du mir jetzt hier von der achtfachen Abtreibung und hier nochmal mit der Eisenstange von der Mutti bearbeitet. Das ist sehr, sehr, also das ist scheiße, aber ich finde auch, da bin ich irgendwie nie der richtige Ansprechpartner für. Wenn man mich wohlgemerkt in dem Moment keine 2 Minuten kennt.
Es läuft ja am Ende läuft es ja auf die Frage hinaus, hast du Kleingeld?
Ja.
Das Ding, also weiß ich nicht, ich denke mir halt auch so, versuche dann immer so ein bisschen in meinem Kopf diesen Perspektivwechsel, das habe ich tatsächlich schon sehr oft gemacht, weil ich glaube, als Selbstständiger hast du ja grundsätzlich auch öfter mal so, naja, jetzt finanzielle Sorgen würde ich jetzt vielleicht mal so höflich formulieren, aber es gibt auch öfter mal, zumindest geht es mir so, dass ich jetzt in diesen 11 Jahren Selbstständigkeit so Träume hatte von wegen, jetzt ist alles weg. Ab morgen könnte alles, also ist ja wirklich so, ja, könnte ja wirklich alles so sein, dass mich ab morgen gar niemand mehr sehen und hören will, weil sich irgendwas... komplett entwickelt hat oder keine Ahnung, weil sich grundsätzlich in der Gesellschaft vielleicht der Blick auf mich als Kunstfigur oder grundsätzlich auf DJs verändert hat oder weil es wieder aus irgendeinem Grund Clubschließungen gibt und so, kann ja theoretisch jeden Tag vorbei sein. Deswegen habe ich auch schon oft im Kopf so durchgespielt, wie wäre das jetzt für mich, wenn ich in so eine Situation kommen würde und ich wüsste aber auch nie, wie man besser nach Geld fragt. Weißt du, was ich meine?
Also
da fällt mir jetzt auch nicht ein.
Also ich finde, also ich bin zum Beispiel für Ehrlichkeit immer zu haben. Also mir hat auch mal jemand, es klingt zwar klischee-mäßig, aber so war es nun mal, der hat in Berlin direkt zu mir gefragt, ob ich mal 2 Euro hätte, ich würde mir gerne ein Bier kaufen. So. Und da hat er natürlich 2 Euro von mir gekriegt, weil ich finde, das ist auch
ja,
wirklich...
Stimmt, ja, das hatte ich auch schon.
Das ist sehr, sehr ehrlich, also was jetzt nie heißt, dass ich jetzt hier grundsätzlich übermäßigen Alkoholismus unterstütze, aber ich finde es manchmal ein bisschen ekelhaft, wenn ich mich jetzt sozusagen über die Leute, also anders, der Punkt, ehe man Leuten nach Geld fragt, ist ja trotzdem schon mal ein, wo man einfach eine gewisse Hemmschwelle hat, wenn man das jetzt vielleicht, weil man eben zum Beispiel auf der Straße lebt oder keine anderen Chancen hat, glaube ich zwar schon, dass man da mehr und mehr irgendwann abstumpft, aber es ist ja grundsätzlich keine angenehme Situation. Und ich finde es dann ein bisschen eklig, wenn ich mir jetzt noch als derjenige, der das was bringt, anmaße zu sagen, was der mit dem Geld machen soll. Also das heißt, wenn, weißt du, es gibt ja dann so Leute, die dann meinetwegen sagen, nee, also sorry, da kauft sich ja nur Alkohol dafür. Natürlich, dann sollte er sich gerne eine Flasche Bier holen, weil das...
Ja, das sehe ich da genauso wie du. Okay. Also ich denke mir da auch so, also bei mir ist tatsächlich der Punkt, warum ich so selten Kleingeld gebe, meistens dem geschuldet, dass ich entweder wirklich kein Kleingeld da habe oder halt, ich weiß nicht, ob das bei dir auch so ist, ich bin noch so groß geworden mit diesen mystischen Geschichten von der Bettelmafia. Also diese Geschichten, wo man immer gehört hat, ja, die Bettler und der kommt dann irgendwann der Mercedes-Benz vorgefahren vom Bettelboss und der nimmt denen das ganze Geld weg und wenn die nie genügend verdienen und nie genügend zusammenbetteln, werden die geschlagen und bla. und die kriegen nur von dem das Nötigste. Also so mit diesen Sachen bin ich noch groß geworden, so mit diesen Mythen von, wenn irgendwo Leute sitzen und betteln, dann betteln die nie für sich, sondern für eine Bettelmafia. Und das ist so, auch wenn ich weiß, das ist wahrscheinlich in 95% der Fälle Bullshit. Weil ich glaube, das organisierte Verbrechen hat schon wirklich effektivere Mittel, als dann irgendwie, dass sich dort dann so ein Mafiosi ins Hinterzimmer setzt und irgendwie Kupfermünzen zusammenzählt. Weiß ich nicht. Könnte ich mir vorstellen, dass da zum Beispiel die vielen Spielcafés, die wir hier in Dresden und Neustadt zum Beispiel haben, doch der effizientere Weg sind, um dann schneller aus den Ärmsten der Armen wirklich das Geld rauszumelken. Also ich denke schon, dass es Bullshit ist, aber ich kriege das trotzdem irgendwie so nie raus.
Aber
diese Erziehung, man gibt Bettlern nischt.
Aber das finde ich aber raus. Doch, da bin ich schon irgendwie grundsätzlich deiner Meinung. Also wo ich zum Beispiel nichts gebe, wo alle anderen, ich glaube, dann eher herzerweicht sind. Ich gebe zum Beispiel grundsätzlich Kindern nichts.
Beim Hütchenspiel.
Nee, also genau, also was ab, ich finde, ich gebe Kindern nichts. Weil ich finde, wirklich so hart wie es klingt, das ist das falsche Learning und dieses Battle-Mafia-Ding, da ist schon trotzdem auch ein bisschen was dran. Also gerade auch im Sommer, das hat sich, ich glaube, in Dresden gab es mal so eine Phase, aber ich weiß, gerade in anderen Großstädten oder auch selbst in Leipzig ist das schon sehr verbreitet, das so im Juni, Juli. Und klar, dann hast du halt irgendwie so kleine Kinderaugen von irgendwie so einem 4-5-jährigen Knopf, die dich da angucken. Aber da denke ich mir, nee, also weil das Ding ist, man sieht ja auch wirklich so, wenn man sich dann so die Situation beobachtet, die kriegen natürlich schon schneller Geld, weil dort natürlich emotional gesehen, was ja auch gut ist, eigentlich das Herz mehr von Menschen erreicht wird. Aber
das ist wie wenn ein Bettler einen süßen Hund hat, so.
Dann klaust du den. Dann nehme ich den Hund und der Bettler hat keinen Hund mehr.
Ich mache das mit Kindern. Ja, Kinder sind eigentlich für mich wie Hunde. Nee, also mir geht es tatsächlich beim...
Das wollen wir so stehen lassen, gerne.
Das war, wie gesagt, Anspielung auf Montana Black, der ja gerne mal meinte, Frauen sind eigentlich wie Hunde. Lass ich auch einfach mal so stehen. Ich wollte sagen, bei Kindern mit Betteln und so geht's mir genauso, denen gebe ich dann auch nichts. Dem würde ich jetzt auch keine Zigarette geben, wenn mich jetzt so ein Vierjähriges mit großen Augen nach einer Zigarette fragt.
Von mir gibt's nur Schnaps.
Sagen. Ja, genau. Aber wo ich da richtig anfällig bin, ist, wenn die so Verkaufsstände oder so mit ihrer Decke am Straßenrand sitzen oder
oh,
so.
Oh ja.
Alter, ich hab mal 8 Kisten... Kirschen, ich glaube, das habe ich auch schon mal im Podcast erzählt, 8 so eine kleinen 500-Gramm-Schalen mit selbstgepflückten Kirschenkindern abgekauft. Und jeder, der mit mir schon länger befreundet ist, weiß, ich bin übelst gegen Kirschen allergisch. Also ich konnte die auch nie essen. Aber mir tat das, also ich fand das so cool, dass sie selber Kirschen gepflückt, also wer weiß, ob die wirklich selber Kirschen gepflückt haben, aber weißt du, so dieses, wir haben hier selbstgepflückte Kirschen, die kannst du hier kaufen, das fand ich irgendwie so cool. Also ich finde, das ist so das Einzige, da habe ich so eine kleine FDP-Mentalität, ich finde das richtig bewundernswert, wenn Kinder schon so anfangen mit Business.
Ja.
Weil so war ich als Kind nämlich auch, ich habe als Kind auch immer versucht, meine ausgelutschten Spielzeuge, so nach dem Motto, also ausgelutschte Spielzeuge klingt ein bisschen falsch, aber meine abgenutzten Spielzeuge, mit denen ich nicht mehr spielen wollte, habe ich immer versucht, an der Straße zu verkaufen, so. Und da fand ich das auch immer richtig stark, wenn da mal jemand was mitgenommen hat. Meistens nie, weil die waren schon auch echt scheiße, aber jetzt war es auch wieder so, dass ich mit Nelly, erzähle ich noch so ein bisschen, also wir waren im Kino am Sonntag und danach sind wir noch ein bisschen durch die Neustadt spaziert und da sind wir auch an so einem besagten Kinder, die mit einem kleinen Klapptisch sich an den Straßenrand gesetzt haben und ihren Zeug verkaufen. Und wirklich, also wenn Nelly nie gesagt hätte, so an meiner Hand gezogen hätte, wirklich 3 Sekunden mehr und ich hätte denen dort wirklich den ganzen selbstgemachten Schmuck abgekauft. Alles. Ich habe keine Ohrlöcher, aber ich hätte gern 38 Paar selbstgemachte Ohrringe. Bitte, sofort.
Aber
also wirklich, da kann ich nicht Nein sagen.
Also ich muss mich dort wirklich echt auch zusammenreißen. Also war ja gerade jetzt im Januar, wo ich in Ägypten war, hast du das auch wirklich, sagen wir mal, dieses Geschäftskonzept. Und da ist es natürlich vor allem auch so, dass dann abends, sagen wir mal so, die... Handel, die Mentalität des gute Laune Handelns sehr, sehr ausgeprägt ist und du halt dann eben, wie du schon meinst, auch irgendwie auch bevorzugt gerne irgendwie halt irgendwie kleine Kitties, die dann zum Beispiel, wie du schon meinst, so selbst gebastelte Armbänder und so eine Sachen. Ah, also ich bin da komischerweise auch so einer, vor allem selbst auch in Situationen ging, was du jetzt schon sagtest, auch in der Selbstständigkeit, man hat ja nicht immer nur die Phasen, wo man goldene Milch trinkt, so wie das natürlich jetzt bei uns jeden Tag der Fall ist und man sich die überteuerte Massagen gönnt, sondern es gab ja auch mal die Momente, wo du nicht so viel Geld hattest und selbst da, weiß ich, habe ich eigentlich immer noch geguckt, dort irgendwie so Leute zu unterstützen. Und ich glaube, das ist auch immer der große Fehler, das ist, ohne jetzt Leuten, die sehr, sehr viel Geld haben, was zu unterstellen, aber auch ich, und das kann ich nur mal gastromäßig sagen, die offensichtlich wirklich sehr, sehr viel Geld zur Verfügung hatten, waren echt auch immer die, die am geizigsten waren, was das Trinkgeld angeht. Und dann denke ich mir, ja, logisch, nur so bezahlt sich auch die ein oder andere Gucci-Tasche Und da soll jeder gerne tun, machen, wie er wollte. Aber wie gesagt, manchmal war es Omi, Opi, die da für irgendwie 7,60 Euro Kaffee getrunken haben und auch wirklich gesagt haben, Mensch, wir können uns das eigentlich gar nicht mehr so leisten. Und dann trotzdem 10 Euro insgesamt geben. Und dort, wo du jetzt wirklich siehst, oh okay, welches Auto nehmen wir heute zur Ausfahrt? Welche 8.000 Euro Jacke ziehen wir an? Also da war dann manchmal eher so dieser Punkt, okay, also wir wollen schon wie Könige behandelt werden. Aber also Trinkgeld ist irgendwie keine Option für dich.
Ja, jetzt haben wir hier eigentlich einen ganz schön ausführlichen sozialkritischen Einstieg in diese Podcast-Folge gewagt, Mensch.
Ich bin
also nachdem wir letzte Woche haben wir echt krass viel Feedback, ich weiß nicht, ob es bei dir auch so war, aber ich habe richtig viel Feedback bekommen zu unserer Tour-Folge.
Ich auch.
Die wir in Großenhain aufgenommen haben und dass wir das bitte öfter machen sollen. Ja, Leute, also da gibt es wirklich nur eine Möglichkeit, die dahin führt, weil es relativ selten so ist, dass einer von uns mal auf den Samstag frei hat und den anderen einfach mal so begleitet kann, bucht uns doch einfach mal beide öfter für irgendwelche Veranstaltungen.
Es ist so, aber man muss jetzt auch dort, ich habe es dann am Finale nochmal und ich habe, fairerweise muss man sagen, ich habe das, was wir am Ende, also wenn ihr die Folge noch nicht gehört habt, unbedingt nachhören, aber das Ende, was für den einen oder anderen da irgendwie ein bisschen weird klingt, hängt dann damit zusammen, dass vor allem ich, muss ich dazu sagen, also du bist eigentlich diejenige, die hätte noch ordentlich das Recht gehabt, dort irgendwie über die Stränge zu schlagen, aber leider war ich dann eher der Part, der einfach restlos betrunken war und irgendwie keinen geraden Satz und vor allem auch jetzt nichts mehr, sagen wir mal, sonderlich Produktives zu beitragen konnte. Können wir ja mal ehrlich sein. Und da ist mir dann aber auch
irgendwas mit Muschi, Geschmack und Geruch, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall kann man sagen, an der Stelle, an der der Podcast ausfadet, ja, ging es ungefähr noch so 10-11 Minuten, wie du gesagt hast, genau so weiter. Also,
richtig.
Ihr habt nichts verpasst mit dem, was weggeschnitten wurde. Wirklich exakt null Inhalt.
Und da war dann einfach der Moment, wo ich mir dachte, auch zwischenzeitlich, ja Mensch, guck mal, wie war denn das damals, als man dann doch eher betrunken war, als dass dieser Podcast im Fokus stand. Ja, also es war eigentlich so ein Flashback in unsere Podcast-Anfangstage, wo mir wieder schnell bewusst wurde, warum wir das irgendwann haben vielleicht mal sein lassen. Weil das zwar vielleicht mal so ganz witzig ist und ich glaube, deswegen ist auch die Folge zugegebenermaßen, habe ich auch sehr, sehr gutes Feedback aus allen Ecken. Also freut mich sehr, dass das entertained hat, aber ich finde, das nutzt sich halt auch relativ schnell ab, weil wenn wir das jetzt jede Woche machen würden, wäre es dann halt irgendwann in Gefasel von einem etwas Betrunkeneren und einem von beiden, der dort richtig eine Leistung erbracht hat. Nee, und insofern...
Ja, wie gesagt, also dementsprechend würde ich mal sagen, liebe VeranstalterInnen da draußen, bucht doch einfach mal DC Mark und Lara Likör öfter mal zu gemeinsamen Events, weil dann kann man das so wunderbar kombinieren. Man nimmt vorher diesen Podcast auf. Wir haben ja schon in der Vergangenheit festgestellt, das größte Problem ist ja immer, wenn man den Podcast in verschiedenen Takes aufnimmt.
Ja.
Weil das Problem ist, dass sich der Zustand zwischen den Takes manchmal verändert oder wenn man dann vorhat, eine gewisse Dramaturgie aufzubauen, indem man sagt, ja, wir machen jetzt den Mittelteil und dann das Ende. Und dann stellt man dann fest, scheiße, jetzt sind wir für das Ende gar nicht mehr so richtig im Mut. Also egal, ne, ich war ja auch ziemlich erschöpft. Also bei mir war jetzt auch nur noch so ein zynistisches, aggressives, lass mich in Ruhe, ich will ins Bett, mäßiges Gelaber da rauszukriegen. Also das ist dann halt immer blöd, wenn man dann feststellt, scheiße, okay, jetzt haben wir halt nur einen Anfang und eine Mitte und irgendwie so ein beschissenes Ende. Also dieses grundsätzlich, dieses Vorgehen, den Podcast am Stück aufzunehmen, ist schon eigentlich die geilere Variante. So viel dazu. Also wenn ihr uns dann irgendwie mal zusammen bucht, dann nehmen wir einfach, kommen wir eine Stunde eher, nehmen den Podcast auf und dann reißen wir eure Veranstaltung ab und dann hat sich das.
Okay, pass auf, ich habe aber gleich trotzdem mal noch eine Frage, bevor wir nochmal zu den ganzen Veranstaltungen, die du sozusagen diese Woche gemacht hast. Ich habe mich ja auch eher, sagen wir mal, mit dem Vergnügen der Freizeit hingegeben. Und zwar, mir ist letzte Woche Folgendes passiert und jetzt bräuchte ich mal deine realistische Einschätzung, weil ich da für mich noch keine richtige Antwort gefunden habe. Und zwar, ich saß im Bus, soweit erstmal so unspektakulär. Und es war so, dass dieser Bus eine Art, ja, Umleitung gefahren ist. Auch soweit erstmal unspektakulär und das heißt, er hielt dann an einer anderen Haltestelle, als der sonst gehalten hat. Das heißt, da war auch dann ungefähr eine Frau, ich tippe mal so auf Mitte 50, die allerdings relativ überrascht davon war, dass dieser Bus jetzt auf einmal dort hält. Heißt, in dem Moment, aus irgendwelchen Gründen, also pass auf, die Frau hatte eine Einkaufstasche und auf der anderen Seite eine Krücke. Und hat sich entschlossen, in dem Moment, wo die Tür zuging, noch rauszuspringen. Das Rausspringen hat auch geklappt. Allerdings ist sie dabei sozusagen an der Haltestelle gestürzt. Jetzt bin ich raus, auch inklusive Busfahrer, und wir haben also geholfen. Weil, also man hatte jetzt wirklich, also du musst überlegen, die hat also quasi wirklich so einen 180-Grad-U-Turn gemacht und ist dann quasi auf ihrem Popo gelandet. hinten links in der Ecke irgendwo lag die Krücke und der Einkaufsbeutel auch so. Und da sagte diese, wir wollten da helfen, wollte aber sich auch nie helfen lassen und hat gesagt so, nee, das ist alles okay, das ist alles okay. Ich wusste ja nie, dass die Haltestelle ist. Okay, Busfahrer stieg wieder ein, Frau saß immer noch auf dem Boden. Wohlgemerkt, also wir haben wirklich 2-3 Mal gefragt, ob wir dir helfen können. Sie hat das verneint, also werde ich jetzt natürlich auch nie an dieser Frau dort rumzerren und dort irgendwie sagen machen. Das heißt, ich habe dann aber noch so beim Wiederwegfahren gesehen, wie die Frau wieder aufgestanden ist und musste dann leider doch sehr laut für mich selber im Bus lachen, weil diese Situation so absurd war. Und wurde dann allerdings aufs Maximalste von einem zugegebenermaßen, ich würde sagen, Pärchen definitiv jünger als ich gerügt, wie ich denn so scheinheilig sein konnte. Und jetzt ist die Frage, gemessen daran, dass diese Frau sich jetzt weder was gebrochen hat, sondern ich ja auch gesehen habe, dass sie wieder aufgestanden ist, war das angemessen, dass ich in dem Moment laut gelacht habe?
Ich finde, es gibt nichts Lustigeres, als wenn andere Menschen sich wehtun, na klar.
Okay. Hä? Nee, und das war wirklich so, wie kann man so scheinheilig sein? Da habe ich gesagt, Mensch, der Frau geht's doch gut, wir haben doch extra gefragt und wohlgemerkt, Grüße an das Pärchen, das wird's nie hören. Die haben natürlich das gemacht, was man in so einer Situation unbedingt machen sollte, nämlich der eine, ich habe dann allerdings nicht so schnell reagieren können, ich habe es nur so aus dem Blick gesehen, der hat natürlich relativ schnell auf sein Handy geguckt und hat so getan, als wenn er nie gesehen hätte, dass diese Frau sich dort immer komplett vor der Haltestelle hingekracht hat. Also auch dort Shoutout, deswegen konnte ich das auch nicht so richtig ernst nehmen. Aber ich habe wirklich kurz drüber nachgedacht, ich so, war das jetzt so ungerecht? Aber ich dachte mir, nee. Also okay, danke, das beruhigt mich. Vielen Dank für die Einordnung.
Ja, nee, also ich glaube, ich wäre auch so, wenn ich mal eines Tages dann Kinder habe und die so auf die Fresse fliegen. Herrlich. Und du hättest auch so, dass es lustig aussieht. Erst lachen, dann helfen. Ist schon die Devise.
Ich finde auch so eine gute Herangehensweise, damit man auch wirklich bei Zeiten auch schon mal sagen kann, ja, so und so läuft's halt im Leben. Apropos, wie läuft's im Leben? Du warst ja die Woche im Vergleich zu mir durchaus wieder etwas fleißiger unterwegs. Was hast du so erlebt?
Naja, einmal.
Ja, das reicht erstmal. Hau mal raus.
Also ich war einmal zumindest beruflich unterwegs. Ich hatte am Freitag die Ehre, das erste Mal zum Wochenende im Nachteck zu spielen. Und wir haben uns ja vorher schon mal privat ein bisschen auf Ecke unterhalten. Und ich weiß gar nicht, ob auch im Podcast, ich glaube nie. Ich hatte ein bisschen, Bammel, Sorge, Befürchtung. Also liebe Grüße, ich weiß, dass auch Verantwortliche und Teammitglieder vom Nachteck öfter diesen Podcast hören, aber ich bin jetzt einfach mal so transparent, der Freitag ist jetzt, kann man so sagen, eigentlich aktuell nie der stärkste Tag im Nachteck.
Okay.
Also mir wurde dann so gesagt, wann so in den letzten Wochen so Feierabend war und so ein Satz wie, ja, 10 Leute wären eigentlich schon ganz geil, ist vielleicht auch gefallen. Und so bin ich dann mit der Einstellung an diese Veranstaltung rangegangen. 21 Uhr habe ich angefangen, so mit Auflegen. Meine Freundin war zumindest die ersten Stunden mit dabei. Philipp aus Leipzig, liebe Grüße, ist auch extra nach Dresden gefahren gekommen, nur um da irgendwie 2 Stunden im Nachteck mit abzuhängen. Und dann um 21.30 Uhr waren auf jeden Fall schon mal mehr als 10 Leute da. Ich habe jetzt hier so einen schönen Zwischenstand aufgeschrieben. 2 Uhr, Doppelpunkt, 30 Mann rasten zu Katja und Felix jeden aus. Nur Muttis. Also, es war ein komplett anderes Publikum, als ich es vom Nachteck gewöhnt bin. Ich bin natürlich davon ausgegangen, okay, das Nachteck hat grundsätzlich diese Zielgruppe 18 bis 22 bis 24 vielleicht. Ja. Nee, es waren sehr, sehr viele Muttis. Der erste Musikwunsch des Abends, so gegen 21.45 Uhr, war Sky and Sand von Paul Kalkbrenner. Und es blieb auch so in diesem Bereich, also das war, muss ich mal ehrlich sagen, ich bemühe mich ja auf den Dienstag wirklich sehr stark, meine Elektro-Einflüsse wegzulassen. Also keine Remixe, Originale zu spielen, schön Popmusik, Original, wie man es halt so kennt, aus dem Radio. An dem Abend hatte ich dann tatsächlich mal das Gefühl, ich konnte auch mal meine Remixe mit einbauen und so. Die Leute hatten da auch echt Bock drauf. Die hatten auch grundsätzlich, weil sie halt ein bisschen erwachsener waren, auch Bock auf diesen Haus-Elektro-Einfluss. Und natürlich hattest du wieder so 2-3 Idioten dabei. Sorry, dass ich es jetzt wieder sagen muss, aber alle Leute, die sich Scheiße gewünscht haben, kamen alle vom Dorf, weil nie die sahen aus wie vom Dorf, sondern haben das auch explizit betont, dass die vom Dorf kommen.
Also okay.
Also wirklich. Und das war dann auch so, da hat sich jemand bei mir einen Song gewünscht von, warte mal, jetzt muss ich mal ganz kurz überlegen, es war irgendwas, von Alligator. Und ich hatte die Frechheit, irgendwo in Vegas zu spielen. Und dann war dann wirklich diese Dorfgruppe in dem Modus, das ganze Lied durchzurufen, das kennen wir nie!
Oh, nee,
wirklich. Das kennt okay. Hier keiner! Und nächste Situation, diese Dorfgruppe wünscht sich von mir Hyper Hyper und Sido. Und natürlich habe ich dann die beiden Songs nacheinander gespielt, weil ich bin ja sehr, sehr sympathischer DJ, der auch gerne den Dorfleuten meinen Wunsch erfüllt. Und dann rufen die nie wirklich bei dem Übergang, was für ein Kackübergang. Alter, dann mach du doch mal, du hässlicher Dorfbummi, einen Übergang zwischen Hyper Hyper und Sido. Das ist halb, also nimm mal, wenn es wenigstens halb so schnell wäre, könnte man sogar einen Übergang bauen, aber das sind so völlig unterschiedliche Stilrichtungen.
Oh, also okay, also das heißt, die Kollegen haben jetzt vielleicht ihren Partyabend damit vergessen, oder ich sag mal, na doch, die würden vielleicht lieber gerne bei in irgendeinem Jury-Panel sitzen, um das zu bewerten. Aber da, das hatte ich so in der Art und Weise noch nicht. Also ich habe das ja mal aufgedröselt, wo ich vor kurzem in Altenburg war und die Anlage an sich laut war, aber der Winkel und die Bauweise dazu beigetragen haben, dass ich alles bei mir in meiner DJ-Kanzel gehört habe, was das Publikum gesagt hat. Das heißt, das geht ja noch, aber das dann wirklich so nach außen zu tragen und dann mit diesen Top-Kommentaren zu kommen, okay, dann ist, finde ich, dein Ausspruch
sehr berechtigt. Da muss man wirklich jetzt mal
berechtigt.
Noch eine Real-Talk-Aussage dazu, also jetzt völlig ohne Ironie, wenn ihr es so viel besser wisst und Bock drauf habt, coole DJ-Sets zu gestalten aus Hip-Hop und 90er Techno. Dann, pass auf, dann macht doch bei euch in eurem Scheißdorf oder in eurem Dorf, macht doch bei euch dort einfach mal ein paar Partys, legt für die Leute auf. Dann müssen nämlich auch nie diese hässlichen, unsympathischen Wichser ständig zu uns in die Stadt kommen und uns die Partys kaputt machen, weil dann habt ihr selber Partys. Ja, aber wirklich, Alter, die kommen hierher, die sollen dahin gehen, wo sie hergekommen sind.
Es hat so schön angefangen.
Mann, die können sich doch auch mal integrieren. Wenn die hierher kommen, dann sollen die sich auch so verhalten, wie wir uns hier verhalten. Weil genau das sagen die nämlich über irgendeinen Syrer, der nichts gemacht hat. Wirklich, Alter, da platzt mir gleich, ich hab 40 Fieber auf einmal, also mir ist so schweinewarm, aber ich könnte mich da so drüber aufregen.
Aber
dann kommt auch einer zu mir und sagt, wir sind 500 Kilometer hergefahren, kannst du Finch spielen? Und ich denk mir so, was ist denn das für ein Zusammenhang? Ihr seid doch nie 500 Kilometer ins Nachteck aus Ulm gefahren, um hier Finch zu hören. Weil ich dafür bekannt bin, dass ich Finch spiele, seid ihr 500 Kilometer gefahren oder was?
Ich finde,
naja, da hast du eigentlich auch recht. Ja, ach.
Ich finde, das kann man insofern noch kleiner machen, weil die Herausforderung, also die habe ich schon manchmal komischerweise gehabt, nämlich wenn zum Beispiel eine Gruppe aus dem Rheinland kommt, per se finde ich wirklich lustige, tolle Menschen, aber ich finde, wenn du zum Beispiel Kölner bist und ich weiß, da hat man eine bisschen andere Identifikation, auch natürlich zur Sprache entsprechend, gibt es ja auch wirklich wie in der Region Köln, ich glaube kein Gebiet in Deutschland, was auch so viele spezielle Musik in der eigenen Sprache so produziert. Und dennoch, ich finde schon, wenn ich zum Beispiel, das hatte ich jetzt irgendwann mal, wo ich in der Lausitz war, und ja, da war eine Gruppe von 8 Kölnern. Und die haben sich aber vehement wirklich, also sei es sowas wie Casala, De Höhner und alles, was eigentlich wirklich, ich behaupte, hier in der Region keiner kennt. Und ja, wer hätte es gedacht, es ist halt so, weil das sehr Köln-spezifisch ist, dass das nicht Mucke ist, die jetzt hier bei uns so gespielt wird. Und die waren davon auch nicht abzubringen zu können, bis ich dann auch irgendwann gesagt habe, so, ich verstehe das, dass ihr da irgendwie die Mucke geil findet, aber das interessiert hier halt kein Schwein. Also es ist so, ich meine, mir fällt jetzt gerade bei uns kein Mundart-Künstler ein, direkt aus, fällt dir jemand ein, der jetzt wirklich, also wohlgemerkt, ohne das ins Lächerliche zu ziehen, sondern der wirklich bei uns so in der Ecke Mundart singt und das aber auch völlig ernst.
Also ich weiß jetzt nie, ob Olaf Schubert Lieder hat, aber da muss ich ehrlich sagen, was ist denn hier so typische Mundart? Aber ich weiß, also so vergleichbar, sage ich jetzt mal, was so typisch unsere Kultur ist, ich würde jetzt nie nach Köln gehen und mir dort Ostdeutschland von Justin Polnick
wünschen. Okay, genau, das ist eigentlich, ja gut, das ist ein sehr gutes Gegenbeispiel, richtig so. Und da ist halt wirklich manchmal so ein bisschen diese Schwierigkeit und ich finde, dann hilft auch wirklich Ignoranz.
Die Randfichten, die würde ich mir auch nicht, ja, aber doch, die Randfichten, also die würde ich mir auch nie in Köln wünschen. Das ist typische sächsische Mundart.
Okay, genau. Siehst du, und das würden wir dann, ich glaube, vom Gefühl her auch nicht machen. Und deswegen, ja, finde ich das dann irgendwie auch manchmal echt ein bisschen tricky. Aber ich möchte jetzt trotzdem noch mal ganz kurz eine Lanze, fürs Land insofern sagen. Und zwar war es bei mir so, ich bin am Samstag zu einem Videodreh in die Sächsische Schweiz, also quasi gefahren, um dort sozusagen so ein paar Promo-Clips zu drehen für ein paar Veranstaltungen, wo ich demnächst dort auflegen werde. So, und jetzt war der Plan, dass sozusagen wir die ganzen Videos dort abdrehen, dann hätte ich mir eigentlich nochmal einen entspannten Nachmittag irgendwo in Pirna gemacht und wäre dann abends wieder nach Hause gedüst. Und jetzt ist es so, das Wetter war relativ schön und ich weiß gar nicht, wie es dir geht. Kannst du gut konzentriert von zu Hause arbeiten oder ist das schon bei dir hilfreich, wenn du an einem Spot bist, wo du vielleicht, ich sag jetzt mal, Urlaub machst?
Ah, das kommt immer ein bisschen drauf an. Also es gibt schon echt Phasen, wo ich so Produktivitätsschübe habe, da kann ich zu Hause richtig gut arbeiten. Ich muss halt auch dazu sagen, ich habe halt auch keinen Laptop mehr hier. Also ich habe halt aktuell nur noch einen fest installierten Rechner. Ich könnte halt gar nie auswärts arbeiten. Aber ja, langfristig gesehen wird da auch mal wieder der Weg hingehen, weil jetzt wird ja auch das Wetter wieder schön. So im Sommer irgendwie mal eine Stunde im Park liegen und da einfach mal ein bisschen irgendwie auf seine Musikproduktionssoftware einprügeln, ist eigentlich auch immer ganz schön.
Ja, und
gewesen in der Vergangenheit.
Ja, und bei mir ist das natürlich leider wirklich wie bei so einem Eichhörnchen, was sich irgendwie von allen Scheiß schnell ablenken lässt. Also wenn ich mich konzentriert zu Hause hinsetze, kann ich dir sagen, wird bei mir relativ wenig. Also das heißt, deswegen bin ich auch innerhalb von Dresden irgendwie viel immer auswärts unterwegs, weil ich weiß, da schreiben sich irgendwie Rechnungen besser und da ist man irgendwie ein bisschen effizienter. So geschehen auch am Samstag in Pirna. Und das heißt, ich hatte allerdings jetzt natürlich auch nur Geld und alles Mögliche für einen Tag mit und dachte mir, naja, eigentlich ist ganz geil. Jetzt ein paar Kontakte angerufen, hatte ich spontan noch eine Ferienwohnung für echt auch einen guten Preis für 2 Übernachtungen bekommen. Also sprich, ich war von Samstag zu Sonntag in Pirna und dann nochmal von Sonntag zu Montag. Und da sind wiederum Faktoren, die einem in der Stadt auch so passieren können, aber die auf dem Land natürlich total der Knaller sind. Das heißt, ich war dann am Sonntagmittag, war ich dann irgendwann schon in der Innenstadt von Pirna und dachte mir, eigentlich so ein geiles Wetter. Es wäre cool, wenn man jetzt mit dem Fahrrad irgendwo von A nach B fahren könnte. Logischerweise hier bei mir in der City.
Oh, ich habe es in deiner Story gesehen. Eine ganz liebe Hörerin von uns hat dir ausgeholfen.
Ey, und das muss ich jetzt wirklich nochmal explizit erwähnen. Also 12 Uhr und 39 kam ich auf diese Idee und dachte mir, ey, heute mal dort hinten diesen Elbradweg, hinten Bad Schandau, ungefähr, sag jetzt mal, vielleicht was um die 22 Kilometer von Pirna entfernt, wäre doch jetzt echt eine geile Option. So, heißt, ich habe erst so intern ein paar Leute gefragt, die ich direkt dort vor Ort hatte, die hatten aber alle kein Fahrrad und dachte mir, ach, weißt du was, alle meckern immer großzügig über irgendwie Insta und Co., dass da nur noch relativ viel Hass und Co. am Start ist. Lass es doch einfach mal für die schönen Sachen nutzen und hab gefragt, ob da jemand in Pirna ein Fahrrad hat. Und an der Stelle liebe, liebe Grüße an die Stefanie, die Zumba-Königin aus Pirna, nenne ich sie mal. Die freut sich auf jeden Fall, weil ich weiß auch von ihr aus erster Hand, dass sie auch unseren letzten Podcast gehört hat, weil die völlig entsetzt war, dass ich keinen Kühlschrank mehr seit 3 Monaten aktiv habe. Und das Coole ist, die liebe Stefanie hat mir da ausgeholfen und der Vorteil ist, wenn du so eine Anfrage in Berlin stellst, ist das ja geil, wenn dir jemand sagt, ich könnte dir ein Fahrrad leihen, aber du müsstest erstmal 2,5 Stunden entfernt ans andere Ecke der Stadt kommen. Heißt, die liebe Stefanie, keine Angst, ich verrate jetzt nicht wo, wohnt relativ zentral. Das heißt, ich bin dann wirklich dort mit einem gut gelaunten Schnitzel und Bier im Magen eine Viertelstunde zur lieben Steffi gelaufen. Die hat mir ihr Top-Fahrrad, was sie sich in der Corona-Zeit geholt hat, zur Verfügung gestellt. Ich konnte da fantastisch unbeschwert mit diesem wunderbaren Bike dort irgendwie meine Fahrradrunde machen, habe mich auch gleich wieder restlos wie im Urlaub gefühlt. Und ich finde halt, dass das so Faktoren sind, die auf dem Land schon eigentlich ganz geil sind. Jeder kennt irgendjemanden, auch wenn du dort mal schnell einen Elektriker brauchst. Das ist, ich glaube, auf dem Land alles einfacher irgendwie zu organisieren als in der City.
Der Vergleich ist auch geil. Wo, wie oft brauchst du sonntags im Urlaub einen Elektriker?
Ah, du Hund, ey.
Da würde ich Alexander Magus anrufen.
Da kannst du mir noch irgendwas bestellen.
Aber ja, muss man mal sagen, also grundsätzlich ist es immer mal eine gute Idee, wenn man irgendwas braucht, einfach mal bei Instagram zu fragen. Da bin ich auch schon in der Vergangenheit sehr, sehr weit gekommen. Also auch als wir die Wohnung gesucht haben, habe ich so viele Tipps, unter anderem auch die Wohnung, in der wir jetzt wohnen, über Instagram die Links zugeschickt bekommen. Also besser kann es eigentlich nicht sein. Dafür hat man ja seine Community, die man mal mehr, mal weniger liebevoll pflegt.
Ey, aber apropos Community-Pflege, ey, ich habe mich ganz, ganz lange gefragt, und das meine ich jetzt völlig ernst, und zwar, warum hat eigentlich irgendwie über längere Zeit Melanie Müller so ein gutes Standing in der, man kann jetzt natürlich nicht für alle sprechen, aber sagen wir mal allgemein in der LGBTQ-Plus-Szene ja durchaus genossen. Und jetzt dachte ich mir...
Hat sie eigentlich nie, also das ist relativ einfach zu sagen, die war der einzige Promi, der bei allem unbezahlt mitgemacht hat.
Ach so, okay. Nee, weil ich habe es gehört, und zwar auf einem bekannten Partner Portal für gleichgeschlechtliche Liebe gab es jetzt eine Umfrage, wo es hieß, Mensch, guck mal, so knapp 22% würden doch sagen, wir wählen die AfD. So, jetzt ist die goldene Frage. Sind goldene Zeiten für Melanie Müller dieses Jahr wieder zu erwarten?
Ich weiß gar nicht, was ich dazu sagen soll. Ich finde jetzt nie, also ich sag mal so, ich hätte nicht gedacht, dass es nur 22% sind, weil wenn ich tatsächlich so in queeren Safe Spaces und an typischen queeren Plätzen Gespräche führe, hätte ich gedacht, es sind viel, viel mehr queere Menschen, die die AfD wählen.
Okay.
Das beruhigt mich also sogar ein Stück weit. Dumme Menschen gibt's halt unabhängig von Sexualität, ne? Was willst du machen?
Nee, aber okay. Das hast du jetzt aber sehr, sehr gut gerichtet. Nee, was ich habe mir wirklich jetzt im Zuge, und das können wir ja ehrlich sagen, bei mir ist es ja nie anders, man unterhält sich, du hast ja natürlich dort noch ein bisschen mehr Einblicke in die jeweilige Szene und auch da, wie du schon sagst, Meinungen sind halt in vielerlei Hinsichten verschieden. Vorminant, und das möchte ich trotzdem nochmal explizit sagen, weil ich positioniere mich zwar sonst so nicht so, aber ich finde, alle Möglichkeiten, die es auf dieser Welt gibt, sind für mich trotzdem irgendwie die besseren als definitiv die AfD. Weil ich finde auch gerade in dem Bezug, weil ich glaube, dass gerade viele von den Menschen, die sich halt vielleicht in irgendwelchen Sachen mittlerweile nicht mehr so gehört finden, trotzdem meiner Meinung nach diejenigen sind, die als erstes in diesem gesamten System irgendwo verlieren. So, und insofern gibt es da von mir echt auch keinen Support. Trotzdem lasse ich da irgendwie jeden auch gerne so und da seine Meinung. Was ich in der Berichterstattung sehr interessant fand, gerade wenn man dann so ein bisschen andere Online-Medien, die das aufgegriffen haben, nimmt, und zwar, dass in jedem zweiten Artikel drin steht, ah, man vermutet, hier ist schon bestimmt irgendein Betrug. Hier hat sich bestimmt die AfD sozusagen mit an dieser Umfrage beteiligt, um diese Zahl nach oben zu warten. Und da fand ich zum Beispiel das erste Mal, wo ich mir dachte, also wenn jetzt die Umfrage so ausgefallen wäre, dass, sagen wir mal, 22%, also der überragende Teil von denen, die dort mitmachen, CDU, SPD, Grüne gewählt hätten, glaube ich, wäre doch nie zur Frage gekommen, oh Moment, da haben sich doch bestimmt die Grünen jetzt hier reingesnitcht und haben diese Umfrage nach oben manipuliert. Also,
aber das hängt auch damit zusammen, dass es bei der AfD halt hunderte nachgewiesene Fälle gibt, wo sie tatsächlich gezielt Leute bezahlt haben, um Umfragen zu manipulieren. Also ich glaube, das liegt halt einfach daran, so, das ist wie der Vergleich hinkt, den ich gerade anstellen wollte. Aber wenn du halt immer wieder irgendwas machst, dann gerätst du natürlich in den Verdacht, dass du es wieder gemacht hast. Und ja, dass sich da jetzt nie Alice Weidel selber hinsetzt und da auf irgendwelchen schwulen Apps da die Umfragen manipuliert, ist schon klar. Aber so diese, naja, sagen wir mal, jedes Mal, wenn man Facebook aufmacht, braucht man ja eigentlich nur so 2-3 Klicks, um 10 von diesen dummen, also wirklich auch von diesen richtig dummen, ach man, wie kann ich das neutral formulieren? Von Menschen, die offensichtlich, deren kompletter Lebensinhalt daraus besteht, Kommentare zu schreiben im Sinne der AfD. Und ich glaube, diese Menschen, die haben halt so viel Bock darauf, das zu machen. Also da gibt's auch, ich weiß gar nicht, ich glaube von Steuerung F oder von irgendeinem Funkformat, da gab's mal so einen Beitrag, wo die solche Leute dann auch aufgespürt haben und auch interviewt haben.
Systemmedien, halt alles so, Systemmedien.
ja, das stimmt. Aber das ist halt wirklich spannend, dann zu sehen, wie so Leute dann einfach wirklich zu Hause sitzen und den ganzen Tag nichts anderes machen, als dafür zu sorgen, dass die AfD größer wirkt oder auch die AfD-Anhängerschaft größer und radikaler wirkt, als er eigentlich ist. Also das ist schon echt spannend, aber letzten Endes ändert das ja nichts daran, dass wir irgendwie ein Problem damit haben, dass, also weiß ich nicht, ich glaube, es gibt wirklich in Deutschland einen Großteil der Menschen, die auch in der Zeit des Dritten Reichs zum Beispiel profitiert hätten. Gab's ja genügend. Also ich glaube, für viele Leute wäre Faschismus schon auch wieder eine geile Möglichkeit, aber es gibt halt auch immer noch einen sehr, sehr großen Teil von Menschen, für die wäre das entweder eine extreme Einschränkung ihres Lebens oder halt das Ende ihres Lebens. Also da muss man halt wirklich auch mal so ein bisschen, ich weiß nicht, ich glaube, da kann man ganz gut als Überleitung finden, was ich am Sonntag gemacht habe, weil ich am Sonntag nämlich im Kino war und ich hatte ja schon in der Vergangenheit angeteased, welchen Film ich da angucken will. Das habe ich jetzt endlich mal geschafft. Ich habe Zone of Interest geguckt. Also ich baue das mal dramaturgisch anders auf. Wir sind ins Kino gegangen, in die Schauburg, und haben uns fleißig, wie man das so macht, wenn man ins Kino geht, mit Getränken und Snacks eingedeckt.
Ja.
Dann haben wir uns in den Kinosaal gesetzt und waren auch die Ersten in dem Kinosaal. Und dann kamen immer mehr Menschen dazu und ich habe gesagt, Nelly, also zu meiner Freundin, die heißt Nelly, das habe ich nie zu mir selber gesagt, sondern Nelly,
zu deinem.
Du, hier außer uns niemand Snacks. Und dann habe ich nochmal so drüber nachgedacht, was wir uns jetzt eigentlich gleich für einen Film angucken. Bei The Zone of Interest geht es nämlich um die Familie Höss, also die Familie von Rudolf Höss, dem damals ja, obersten Chefaufseher oder wie auch immer man das nennt, vom Konzentrationslager Auschwitz. Und da um ihr Leben in der Villa, die direkt an die Konzentrationsmauer, Lagermauern angrenzt, so rum. Und ich sag mal so, ich habe dann auch relativ schnell, als der Film losging, aufgehört zu essen. Es ist kein Film für Snacks, es ist auch kein typischer Kinofilm, der hat extrem lange Schnittbilder, extrem viel Szenen, in denen einfach nur der Bildschirm schwarz ist und sehr, sehr bedrückende Soundeffekte abgespielt werden. Du siehst halt wirklich so 2 Stunden lang den Alltag von dieser Familie mit den Kindern und so und was sie halt für den normalen Alltag führen und du hörst aber halt im Hintergrund die ganze Zeit Schreie, brüllende Aufseher, Schüsse vor allen Dingen ganz, ganz viel. Du hörst im Hintergrund, während die dort irgendwie Geburtstags-Sommerfeier feiern am Pool, hörst du halt im Hintergrund, wie irgendjemand hingerichtet wird hinter der Mauer. Und das ist halt wirklich sehr, sehr krass, weil das halt so diese Normalität zeigt, ne? Also, das ist ja, man abstrahiert das ja immer so und denkt sich immer so, naja, sowas kann uns ja nie nochmal passieren, weil das waren ja damals alles Monster. Aber wenn man es mal so sieht, das waren halt auch irgendwo ganz normale Menschen. Und deswegen glaube ich tatsächlich, wir waren noch nie so nah dran, dass wir wieder genau dorthin kommen. Und um da den Kreis zu schließen, da müssen wir schon aufpassen. Also es macht mir schon echt Sorgen. Mann. Also richtig, richtig krass Sorgen. Das ist jetzt nie so ein linksgrün versifftes alles, was rechter ist als ich, ist scheiße, sondern es geht mir halt wirklich drum, dass ich mir Sorgen um mein Leben mache, um das Leben meiner Freunde, um das Leben meiner Familie und dass ich mir tatsächlich auch Sorgen und Gedanken über Flucht mache, so langsam. Also tatsächlich ist es so, dass ich mir schon öfter in der Vergangenheit, und es wird immer häufiger, Gedanken darüber gemacht habe, welche Länder Optionen sind.
Also das zumindest, also ich kann deine gesamten Gedanken insofern komplett nachvollziehen, weil, vielleicht zur Erklärung, ich habe ja noch genau eine Omi, und das ist auch sehr schön, und Omi ist aktuell 99, also sprich, die wird dieses Jahr 100, und die ist entsprechend 1924 geboren. Ist ihrer Zeit damals in Sebnitz groß geworden. Und wir, man muss auch dazu sagen, Oma ist jetzt keine, die jetzt irgendwie rückwärts gewandt ist, sondern wirklich immer nach vorne denkt und weiter. Aber ab und zu hat man ja doch, also zumindest auch jetzt, gerade so geht mir es, seitdem ich älter geworden bin, hier und dort ein paar Fragen. Und die ist halt in Sebnitz groß geworden und hat mir halt auch manchmal erzählt, wie lang, also langsam sich manche Sachen dann dort eingeschnitten haben. Also natürlich, bevor es dann losging, hat sie eben auch gesagt, wo sie sich dran erinnert, da war sie halt so 9, also sprich, wir reden dann so von 1933, wo zum Beispiel schon langsam, still und heimlich irgendwie auf Marktplatz viele jüdische Sachen verbrannt wurden. Bücher, Produkte, alles Mögliche. Und Oma hat mir halt auch gesagt, das, was halt immer gesagt wurde, ja, misch dich da nie ein, guck da weg. Und dieses Weggucken, also das kann ja Deutschland, ich glaube, wirklich sehr, sehr gut. Also gerade auch in dieser Zeit. Jetzt, wie gesagt, ich bin da der Letzte, der sich da irgendwas anmaßen sollte. Aber man muss ja trotzdem sagen, dass sich das alles ja irgendwie angebahnt hat. So, und das halt aber immer dieses, ja, schau mal nicht hin. Und ich bin ehrlich, ich kenne das auch noch aus meiner selbst so Jugend, sage ich jetzt mal, in den 90ern. Also bei uns gab es halt auch offensichtlich, sei es jetzt mal ganz knallhart gesagt, im Wohngebiet Leute, die ein Alkoholproblem hatten und das rein körperlich an ihren Kindern ausgelassen haben. Und auch dort war immer das, misch dich da mal nie ein, das geht dich nichts an. So, und ich finde, mit dieser Geschichte sind wir irgendwie viel zu lange gefahren. Und deswegen ist, ich glaube, auch gerade jetzt der Moment, wo ich mir denke, ja, also jetzt nochmal weggucken, wenn irgendwas passiert in die Richtung, ist keine gute Idee. Und was du gerade schon meintest in Bezug auf Flucht oder wie das dann weitergehen soll, also ich sehe das ja genauso wie du, wo ich mir denke, boah, also möchte ich wirklich gerne in so einem Land leben, in dem das auf einmal wieder an der Tagesordnung steht. Nochmal, es soll ja nie heißen, dass man bestimmte Probleme, die gegeben sind, nie ansprechen darf und sollte, aber dort halt irgendwie eine gesunde Mitte zu finden. Und ich kann es auch nochmal sagen, das Thema vor kurzem auch mit jemandem direkt vom Land gehabt, wo, sagen wir mal, die AfD-Quote noch eine weitaus höhere ist. Selbst der hat gesagt, also das ist doch auf jeden Fall gar keine Lösung. So, und ja, insofern finde ich, wäre halt eigentlich so der gute Moment, wo natürlich dann alle anderen Parteien jetzt gut täten, ich sag mal, etwas mehr proaktiv dahin zu arbeiten, aber halt bestimmte Dinge auch ernst zu nehmen. Also, ja, ich verstehe es ja selber genauso. Ich kenne ja auch jemanden aus Syrien und jemanden, der aus Afghanistan kam. Ja, die wurden halt, auf Deutsch gesagt, 1,5 Jahre lang wie Hunde gehalten, weil die keine Arbeitserlaubnis oder irgendwas bekommen haben. Also in der aktuellen Situation, ich glaube, es sind viele Sachen einfach, Leute einfach nur Verlierer. also angefangen von den Leuten, die damit hier nicht klarkommen, weil die sich doch echt ein bisschen, ich sag mal, überfordert mit der Situation und vielen Sachen finden. Und man kann ja auch wirklich, finde ich ehrlich, ohne das jetzt judgy zu meinen, wenn du halt öffentliche Verkehrsmittel fährst und da sagt mir jemand, ja, hier redet ja kaum noch einer Deutsch. Das stimmt schon. Also man hat schon, sagen wir mal, eher auch andere Sprachen, wobei, wie gesagt, der Fehler dann natürlich nie da ist, bei den Leuten zu suchen, die hier Hilfe suchen, weil das würde ich genauso machen.
Ich finde halt, solange man sich nie mit einem unterhält, also
ja.
Was juckt's mich denn, was andere Leute für eine Sprache reden? So, ich versuche ja auch in so einem Moment dann sowas nachzuvollziehen, aber weiß ich nie, wie man sich da unwohl fühlen kann, erschließt sich mir wirklich nie. Ich fühle mich tatsächlich, wenn ich jetzt in ein vietnamesisches Restaurant gehe oder zu einem Dönerladen, in ein türkisches Restaurant, würde ich jetzt mal sagen, oder kurdisches Restaurant, und da habe ich Kommunikationsschwierigkeiten, dann ist mir das unangenehm.
Ja.
Dann kann ich das auch nachvollziehen. Und ich hatte tatsächlich, auch wenn ich da nie stolz drauf bin, aber auch schon den Fall, dass ich mein vietnamesisches Stammrestaurant damals nicht mehr besucht habe, weil ich es einfach zu anstrengend fand, dass meine Bestellungen immer falsch umgesetzt wurden, nie verstanden wurden etc. Das kann ich dann eher nachvollziehen, aber wenn ich jetzt in der Straßenbahn sitze und hinter mir unterhalten sich zwei Leute auf Vietnamesisch, also man hört doch fremden Gesprächen sowieso nie zu, das macht es eben ja sogar noch ein bisschen leichter, wenn man sie nicht versteht.
Ich kann, also deswegen habe ich gesagt, ich versuche manche Sachen zu verstehen, verstehen im Sinne von, warum denkt jemand so, auch wenn ich das persönlich dann zum Beispiel nicht nachvollziehen kann. Wie du schon meintest, ich meine, sind wir mal ehrlich, wir umgeben uns eigentlich gerade auch, wenn wir unterwegs sind, das ist meistens nachts, dann sind wir meistens auch an irgendwelchen Brennpunkten, wo eigentlich auch immer was passiert. Und ich kann es auch nochmal sagen, ja. Ich habe in meinen mittlerweile wirklich schon einigen auch Jahrzehnten, traurig zu sagen, aber so ist ja in dem Nachtleben, und da rede ich jetzt nicht nur von Dresden, sondern auch irgendwie, keine Ahnung, Berlin, Prag, wo man überall vielleicht auch privat weg war. Ich bin noch nie in eine Situation gekommen, die irgendwie brenzlig war oder wo ich mir dachte, um Gottes Willen, die ich aber explizit darauf zurückführe, dass dort sozusagen Menschen aus anderen Ländern mit involviert waren. Da war vielleicht meinetwegen mal irgendeine komische Gruppendynamik irgendwo da, aber da waren, ja, das war jetzt nicht zu sagen, das liegt jetzt an denen und denen. Ist dann wahrscheinlich auch als Frau oder so immer noch mal ein bisschen was anderes, was man dort erlebt, als vielleicht als Typ. Aber auch das hat dann eigentlich manchmal nicht so viel mit der ganzen Herkunft zu tun. Also, aber jetzt mal zum Beispiel.
Und grundsätzlich finde ich halt dann Leute einfach wieder zurück ins Kriegsgebiet zu schicken oder noch schlimmer irgendwo wegzusperren. Oder ich glaube, dann ist auch der Schritt irgendwann zu ermorden, ist vielleicht jetzt nie die beste Lösung für gescheiterte Integration. Aber ich weiß auch nicht, also ganz ehrlich, wenn irgendjemand hier die perfekte Lösung hätte, dann hätten wir die ja schon längst umgesetzt. Also es ist ja tatsächlich nie einfach, vor allen Dingen auch dem geschuldet, dass sich diese ganzen Systeme oder auch die Belastung dieser Systeme, die jetzt so Integration angehen, ja auch immer wieder verändern. Es kommen ja nicht, man weiß ja nicht, es kommen jeden Monat 200.000 Leute hierher, sondern es gibt halt Zeiten, da kommen mehr Leute, wenn zum Beispiel irgendwo ein neuer Krieg oder eine neue Krise ausbricht. Und dann gibt es Leute, Monate oder Zeiträume, da kommen halt viel weniger Leute. Und ich glaube, dann halt so ein perfektes System zu finden, was du halt auch immer genau auf die aktuelle Lage skalieren kannst, ist halt wahnsinnig schwierig. Aber die Lösung kann ja dann trotzdem nie sein, diese Leute zu hassen, zu verprügeln, anzuspucken oder einfach irgendwo anders wieder hinzuschieben, wo es noch beschissener ist. Ich weiß nicht, also das ist auch wieder was, das versuche ich manchmal nachzuvollziehen, und ich kann es auch aus der, also ich finde es ja völlig, naja, legitim ist der falsche Ausdruck. Aber ich verstehe, dass es Menschen gibt, die nationalsozialistisch veranlagt sind und die es wirklich gut finden, eine Diktatur einzurichten, in der nur weiße Menschen und eigentlich auch nur weiße Männer das Sagen haben, ist für mich schon irgendwie, sage ich jetzt mal, verständlich, dass es das gibt. Aber erstens mal sollte man dann auch dazu stehen, wenn man damit konfrontiert wird, und zweitens mal sollte man sich dann auch nicht wundern, dass es halt einen Großteil aller anderen Menschen beschissen findet, so.
Naja, es ist halt so, deswegen, auch wenn das jetzt wahrscheinlich schon in 100 Interviews gesagt wurde, aber nochmal, dieser zum Beispiel Spruch, und da bleibe ich dabei, der trifft halt einfach auch nicht zu, nämlich dieses, man darf hier gar nichts mehr sagen. Nee, du willst halt gerne irgendwas sagen und willst, dass alle dir nickend zustimmen. Und das kommen wir wieder zu dem, wie ich halt groß geworden bin. Ja, du, freie Meinungsäußerung war halt für manche irgendwie früher noch in 90ern irgendwie sein Kind dort irgendwie auf der Straße eine reinzudachteln, und keiner hat was gesagt. Jetzt erfährst du halt schon durchaus, dass das einfach echt eine ganz schön asoziale Move ist und dass das halt nicht okay ist so. Und das heißt, du kannst ja trotzdem tun, machen, was du willst, aber du kannst natürlich nicht davon ausgehen, dass das jeder immer geil findet und dass man das aber immer unkommentiert stehen lässt. Also das heißt, damit habe ich mich ja auch schon konfrontiert gesehen, wenn ich irgendwie manche Sprüche sage oder so oder irgendwie mich ausdrücke, wo sich manche vielleicht angegriffen fühlen, dann überlege ich für mich und denke mir, ja, sehe ich trotzdem so, aber ich finde schon, man hat komplette freie Meinungsäußerung nach wie vor und das ist wirklich ein echt mega hohes Gut und ich finde es echt schade, irgendwie zu untergraben, aber lass uns die Sache mal so weiterspinnen, die Frage ist aber, wo würde man denn hingehen, weil sind wir mal ehrlich, die, sagen wir mal, sehr nationalistischen Tendenzen sind ja unabhängig davon, ob skandinavische Länder, siehe jetzt auch irgendwie seit ein paar Wochen, Monaten, immer mehr auch in die Richtung Niederlande, Belgien, Italien, Spanien, sind ja überall zu sehen. Also, das heißt, ich wüsste jetzt eigentlich leider nicht mal so richtig, wo ich eigentlich hinflüchten sollte.
Genau das ist das Ding. Mir gehen da auch immer mehr die Optionen aus. Also, ich habe tatsächlich so überlegt, ne, früher, als es in den 30ern so weit kam, sind halt sehr, sehr viele jüdische Menschen in die USA geflüchtet. Das ist jetzt zur Zeit vielleicht nie unbedingt der beste Ort, um hinzuflüchten, weil dort ist es halt schlimmer als bei uns. Also, die sind ja wirklich, da entscheidet ja wirklich die nächste Wahl über Diktatur oder Nicht-Diktatur, so. Die sind halt schon ein ganzes Stück weiter, als wir hoffentlich jemals kommen werden. Dementsprechend schwierig, innerhalb Europas auch schwierig. Ich glaube, wir sind in Europa mittlerweile auch eins der Länder, die da noch irgendwie bis jetzt halbwegs drumherum gekommen sind.
Das ist
aber
wohl
ich
wahr.
Glaube, das hängt halt auch wirklich nur mit der Geschichte zusammen. Also wenn es nicht so immer wieder diese Erinnerungen daran gäbe, dass das schon mal schiefgegangen ist, glaube ich auch, dann würde das schon ganz anders aussehen. Also das hat auch noch ein bisschen... Ja, deswegen, ich weiß, vielen Leuten geht das richtig auf den Sack, so diese Erinnerungskultur und dieses jedes Jahr aufs Neue zu sagen, nie wieder und irgendwelche Konzentrationslager, Beiträge und irgendwelche Fotos zu teilen und so, aber es ist ja tatsächlich so, man darf das halt auch einfach wirklich nie vergessen. Naja, wir brauchen jetzt irgendwie...
Das war wirklich ein sehr
ernster Podcast.
Ja, das stimmt, aber
es ist ja auch wichtig, ne?
Und ich finde schon irgendwie, ihr habt alle draußen wirklich letzte Woche die maximale Suff-Ausgabe bekommen, wobei das eigentlich gar nicht so schlimm war. Keine Angst, wird auch irgendwann wieder ein bisschen anders. Aber ich habe
noch ein schönes Schlussthema eigentlich, oder du wahrscheinlich auch.
Aber um erstmal sozusagen das Ganze wieder in andere Gefilde und wir bleiben trotzdem beim Thema Kino. Nämlich, das Schöne ist, ich habe mich ja bewusst jetzt irgendwie entschieden, ich wollte ja, wohlgemerkt, ich hatte jetzt meine letzte Veranstaltung ja Ende Februar und habe meine erste am grünen Donnerstag wieder und meine Idee war ja so, und jetzt kann ich sogar das erste Mal mit dir sehr gut relaten, nämlich bin ich so ein Typ, der sonst eigentlich immer gerne weg und raus und verreist und jetzt gucke ich so in meinen Plan und denke mir, das ist jetzt eigentlich der einzige Monat, wo ich mal die Chance habe, hier in Dresden zu sein, mich auch echt wieder ein bisschen mehr so um die privaten Sachen einfach mal quasi ein bürgerliches, normales Leben zu führen. Und entsprechend habe ich halt auch so 0815 Dinge gemacht. Siehe zum Beispiel auch letzte Woche, ich war zweimal im Kino und da wäre zum Beispiel für alle, die es etwas, sagen wir mal, schon auch mit einer politischen Botschaft leicht versehen, aber relativ locker haben wollen, es läuft aktuell immer noch der Bob Marley Film One Love im Kino. Sieht so aus, dass sozusagen sich die komplette Familie von Bob Marley auch dort produzententechnisch mit eingefügt hat und es betrachtet eigentlich das Zeitfenster von ungefähr 1976 bis 1989, als mehr oder weniger dort viele Unruhen in Jamaika waren, ist in dem Fall auch insofern ein netter Film, weil der halt, man glaubt's kaum, nicht 4 Stunden geht, sondern einfach mal wieder so ein klassischer 100 Minuten langer Film und entsprechend halt auch nur dort das kleinere Zeitfenster betrachtet wurde. Und also wenn ihr die Möglichkeit habt, auch dadurch, dass, finde ich, diese Mucke in so einem richtig geilen Kinosaal und Co. zur Geltung kommt und ihr so ein bisschen was dafür offen habt, muss ich sagen, es ist jetzt nicht das beste Biopic, was es gibt. Also wenn ich das jetzt zum Beispiel mit Bohemian Rhapsody vergleiche über Freddie Mercury, dann ist das natürlich nochmal eine ganz andere Dimension. Aber die Produktionsfirma von Brad Pitt, wie auch immer er dazu kommt, aber hat sozusagen das Ganze filmisch umgesetzt. Und deswegen One Love wäre jetzt so meine kleine, etwas, ich nenne es jetzt mal seichtere Empfehlung, hat auch sozusagen ein paar Rückblicke, wie es politisch damals Ende der 70er auf Jamaika war. Und was halt geil ist, ist, finde ich, dass sich dieser Film wirklich in so einem Grundvibe sehr, sehr gut ausdrückt. Und selbst ich noch viele neue Sachen gelernt habe, auch wie manche Songs überhaupt entstanden sind. Ja, insofern, alle, die da draußen sind, gönnt euch den sehr, sehr gerne.
Ich habe auch noch einen ganz schönen Film gesehen die Woche, zwar nicht im Kino, aber über eine beliebte Streaming-Seite. Und zwar habe ich mir endlich mal den 10. Film, der aus der Saw-Reihe angeschaut. Also auch noch was fürs Herz.
Oh, sehr gut. Sehr gut. Den habe ich im Kino.
Ich muss wirklich sagen, ist echt ein, also wenn man Saw-Film ist, Saw-Film-Fan ist, wie auch immer, Saw-Fan, sollte man den auf jeden Fall angucken. Ist echt ein cooler Film. ja, also er hat jetzt keine besonderen Überraschungen. Man kriegt so das, was man erwartet. Es ist ein bisschen, es ist jetzt nie nur so eine Aneinanderreihung von Folterszenen, sondern das hat auch ein bisschen mehr Handlung, muss ich ehrlich sagen. Das habe ich mir früher bei den alten Saw-Filmen immer mal ein bisschen mehr gewünscht, weil ich immer die Story eigentlich viel spannender fand als so dieses Gemetzel an sich. Aber also dementsprechend kam mir der Film sehr zugute und kann ich euch auch sehr empfehlen. Schaut euch den gerne mit der ganzen Familie an.
Schön zum Nachmittag. Ey, aber guck mal, also ich finde, wenn wir hier nicht die ultimative Bandbreite an Empfehlungen und Co. haben, also dann, ja, dann
weiß ich, zum Schluss muss ich mit dir noch ein. Achso.
Nee, so habe ich damals im Kino gesehen. Ich habe den damals im Kino gesehen, der lief ja vor einem halben Jahr. Und gebe ich dir recht, ist einer der wenigen Filme, also wie du schon sagst, es ist wohlgemerkt der 10. Teil. Und ich möchte schon sagen, dass so Teil 6, 7, 8, 9, dachte ich mir so, naja, es ist halt so ein klassisches Franchise. Und jetzt müssen wir uns ja noch irgendwo an den Arsch hauen, irgendeine scheiß Story rauszerren. Aber nee, ich finde, die 10. funktioniert wirklich sehr, sehr gut und fände es dann, ich glaube, auch völlig okay, wenn jetzt dem ganzen Mann ein Finale gesetzt wird. Wobei, wir warten mal 5 Jahre
nicht.
Ab. Ich denke auch nicht.
Aber ich finde halt auch wirklich, also Tobin Bell in dieser Rolle als Jigsaw ist halt auch einfach wirklich grandios und ich habe ein bisschen Sorge, weil man ist ja jetzt so als, also ich gucke relativ selten Filme auf Englisch, die deutsche Synchronstimme von John Kramer aka Jigsaw ist halt leider kurz nach Beendigung der Synchronisationsarbeiten zu diesem 10. Teil verstorben.
Stimmt.
Das heißt, ab dem nächsten Film, wenn denn einer kommt, hat John Kramer dann auch einfach eine andere Stimme und ich weiß nie, ob das für uns deutsche Leute vielleicht ein bisschen, ich finde schon diese Jigsaw-Stimme, die würde ich aus 1000 Stimmen erkennen, also die Synchronstimme.
Es ist ja aber, ich finde es trotzdem crazy, wie sehr man sich manchmal, wenn es gut gemacht ist, dran gewöhnt. Ich erinnere nur, als damals Elisabeth Volkmann, die ehemalige deutsche Stimme von Marge Simpson gestorben ist und dann sagen von Anke Engelke ersetzt wurde und man natürlich auch dachte, um Gottes Willen, wie soll denn das jemals funktionieren? Und es hat echt sehr gut funktioniert. Es gibt halt wirklich so, ich finde, Charaktere, also stellen wir uns mal vor, unser lieber Peter Griffin von Family Guy hat auf einmal eine andere Stimme. Also, sorry, ich wüsste nie, wie das funktionieren sollte. Dann würde ich, glaube wirklich auf die englischen Originale mit Untertitel drauf rüber switchen, weil dann kann es halt echt auch richtig Panne werden.
Ja, also ich sag mal so gut, die Saw-Filme, die sind, die Saw-Filme kommen ja jetzt nur, kann man sagen, doch nie mehr so wie früher jedes Jahr raus, sondern da ist ja jetzt immer ein bisschen mehr Abstand dazwischen. Ich hoffe trotzdem irgendwie, dass es noch ein bisschen weitergeht, weil ich mag an sich, wie gesagt, diesen Erzählstrang, der so hinter den Kulissen stattfindet, sehr gerne. Ich fand auch in diesem 10. Teil wirklich so die Fallen teilweise sehr beschissen. Also die fand ich auch jetzt nie so spektakulär. Und es war jetzt auch zweimal so, Vorsicht, Spoiler, zweimal so, dass ich mir dachte, aber wirklich, wegen einer Sekunde sind die jetzt hier gestorben. So wie zum Thema, jeder hat die Chance, sein Leben zu retten. Also da fand ich dann so ein bisschen, war dieser ganze Plot und dieses ganze, diese moralische Erklärung hinter diesen Saw-Fallen irgendwie so ein bisschen ad absurdum geführt, wo ich mir dachte, ja, das hätten die ja, die hat ja die ganze Zeit hier schon geschnitten. Also die hätte ja nie viel schneller sein können. Fand ich dann schon irgendwie ein bisschen lame. Aber so diese Geschichte drumherum, ich fand's relativ schnell, relativ voraussehbar, weil schon als es hieß, komm doch nach Mexiko, dachte ich, ja, Alter, du bist, und der nigerianische Prinz, dem musst du jetzt Geld überweisen. Also, ich wusste schon relativ schnell, Achtung, wieder Spoiler, dass es auf einen Scam hinausläuft. Aber, ja, wie sie es dann oft gelöst haben, fand ich auch ein bisschen unspektakulär, aber die Geschichte an sich war gut. War schon eine coole, für so einen Nachmittag mit der Familie.
Man will ja einfach das Publikum auch nie unnötig überfordern. Also insofern ist das schon okay. Nee, aber ich finde wirklich dadurch, dass John Kramer dort wieder einen etwas zu Recht auch größeren Part in diesem Film sozusagen übernommen hat, das war es halt dann irgendwie ganz gut. Also das ist halt das, was ich so ein bisschen den alles ab Teil 6 vorwerfe, wo ja dann doch immer mehr das auf irgendwelche, sagen wir mal, komischen Polizisten, die dann auf einmal von vor 100 Jahren mal irgendwo gezeugt wurden, als er daneben stand und jetzt dort sozusagen das Erbe fortführen. Ah, das ist dann echt ein bisschen so ein lame duck, wo ich mir dachte, ich brauche das eigentlich nicht mehr so. Nee, aber...
Obwohl man diesen besagten komischen Polizisten, der hat ja trotzdem auch in dem Film eine Rolle gespielt, aber eine sehr, sehr kleine. Am Ende. Also zwischen dem Abspann kam ja dann nochmal so eine zweiminütige kurze Szene.
Nee, aber auch das... Auch, Mensch, guck mal, aber da soll mal jemand sagen, also wir hatten jetzt hier keine flexible Woche in die Richtung oder so. Also das ist...
Ich muss trotzdem noch ein Thema wirklich, das ist nur recht kurz, aber ich muss nochmal sagen, für mich der Game Changer.
Ich hab's
Ich weiß nicht, ich glaube, ich hab's auch schon mal erwähnt vor 100 Folgen. Naja, nie ganz 100 Folgen, weil so viel haben wir noch nie, aber vor einigen Folgen habe ich es, glaube ich, schon mal erwähnt. Ich war wieder bei meiner Oma am Dienstag letzte Woche und bin immer wieder fasziniert, wirklich, ich komme in das Alter, ich überlege wirklich einen Monteur hier anzurufen, der mir einen Flachspülklo installiert. Ich finde es so geil. Ist für mich richtiger Gamechanger, wenn du scheißen bist, dann stehst du auf und dann siehst du nochmal.
Was ist denn ein Flachspülklo?
Also es gibt ja die Toiletten, die so normalerweise verbaut sind, das sind, glaube ich, Tiefspüler heißen die, wo das, wo die Wurst quasi direkt in dieses Wasser plumpst, ja. Und dann hast du jedes Mal einen nassen Arsch.
Ja.
Und der Flachspüler ist so, dass das auf so eine Ebene fällt.
Ah, und dann
wird das so von der Seite, wird das dann über diese Plattform in das Loch erst gespült.
Ja, das hat.
Und das haben ganz viele ältere Leute, weil das halt, glaube ich, höher installiert werden kann. Ich bin mir nicht sicher. Das hat irgendwas mit Physik zu tun, dass die bequemer sitzen.
Das könnte.
Und dass sie die Stuhlproben besser entnehmen können.
Also ich glaube, das hängt auch viel mit der Bauweise der jeweiligen Häuser zusammen, weil ich weiß zum Beispiel so in den 90ern hatten wir auch noch, das klingt richtig professionell, Flachspüler. Ja, ich weiß, da konntest du auch richtig um die Konsistenz gucken und so. Und da dachtest du dir, oh Mensch,
ich finde das total geil. Das macht so richtig Freude, wenn man dann, wenn man sich freut, wenn man dann da nochmal reinguckt und denkt, was ist denn das hier? Das sieht aus wie ein kleiner Igel. Oh, süß.
Genau, so schön. Ja, oder genau, das ist so richtig, oder wenn das so richtig schön ab, wenn du das so richtig schön abgedreht bekommen hast, dass das hinten aussieht
so eine schöne Glückswurst.
Ja, wirklich wie so eine Chorizo. Wie so eine Chorizo. Mm.
Oder so Schoketten.
Nee, Chorizo, diese spanische Paprikawurst.
Dann solltest du vielleicht mal zum Arzt gehen. Da ist wohl Blut im Stuhl. Also das wünsche ich mir wirklich so langsam. Ich komme in das Alter, wo ich das echt feiere. Also wirklich nur wegen der Ästhetik, wie schön das ist, nochmal die Exkremente anzugucken, bevor man sie runterspült. Ich freue mich dann jedes Mal. Also ich weiß nicht, ich habe auch schon von Leuten gehört, die gucken grundsätzlich nie ins Klo, bevor sie spülen. Ich mache das immer. Also ich freue mich dann eigentlich schon, was zu sehen.
Aber ich sag mal, auch wenn das jetzt schon der wichtigste Punkt ist, die Frage ist, wie geht's denn eigentlich der Oma? Du setzt ja Prioritäten anders.
Naja, Oma geht's gut. Das hätte ich vorher schon erzählt. Ihr geht's gut. Wir haben nur Angelegenheiten bezüglich ihrer Pflege geregelt und sieht eigentlich alles ganz gut aus. Und für ihr Alter ist er eigentlich ganz fit wieder. Wir schauen mal in die nächste Woche und dann würde ich dich auch schon abwürgen, weil ich habe tierischen Hunger.
Das kennst du das? Ist völlig in Ordnung.
Nachdem wir hier über meinen Code geredet haben, habe ich übelsten Appetit auf Chorizo bekommen.
Und ich muss sagen,
kann ich mir gar nicht erklären.
Das Schöne ist, ich habe sogar irgendwo noch eine Paprikawurst. Die muss ja nicht gekühlt werden, also von daher, ja, alles
ich da. Ich wollte gerade sagen, anscheinend nicht im Kühlschrank. Nächste Woche, ich glaube, du bist immer noch im Urlaubsmodus, oder?
Ich bin noch im Urlaubsmodus und werde dann aber doch nächste Woche, also das heißt, wenn wir unsere Aufnahme unter der Woche machen, werden wir uns aus der Schweiz hören, weil ich jetzt Ende der Woche mich erstmal gen Italien mache, genau genommen nach Mailand. Da bin ich dann, sagen wir jetzt, ab Mittwoch weg, also wenn ihr das hört, seit gestern, und komme dann im besten Fall gut gelaunt am Mittwochabend wieder zurück, damit ich dann wirklich pünktlich zum grünen Donnerstag in Finsterwalde in der niegelnagelneuen Mehrzweckhalle dort spielen darf. Bin ich schon mal sehr gespannt. Und ja, läuft. Du Wichser, ey.
Hätte ich mir auch nie schöner ausdenken können. Das große Comeback in der Mehrzweckhalle Finsterwalde. Schön, wenn ihr das jetzt hört, war ich gestern, also am Mittwoch, an dem unser lieber Marki gen Italien gefahren ist, bin ich auf dem Weg zum Leonie-Konzert. Die spielt morgen und das ist mein erstes Konzert, auf dem ich auf der Gästeliste stehe. Ich bin schon ein bisschen aufgeregt, dass ich mal einfach mich so reingesneakt habe. Also mich hat nicht Leonie auf die Gästeliste geschrieben, das möchte ich dazu sagen. Ich kenne einfach Leute, die arbeiten in der Konzertlocation.
Okay.
Aber da freue ich mich auf ein schönes Konzert in Leipzig und werde mir Leonie endlich mal wieder gönnen. Habe ich ja jetzt nur auch erst zweimal gesehen innerhalb der letzten 365 Tage. Also wird Zeit für ein drittes Mal. Und am Donnerstag komme ich dann extra aus Leipzig zurück, damit ich im Luden spielen kann. Und am Freitag fahre ich dann wieder zurück nach Leipzig und spiele dort im 21 die zweite Kiss Bang Bang diesen Monat, weil es gibt ja noch die Spring Edition und da freue ich mich wahnsinnig. Und Samstag habe ich dann frei und werde Eier schaukeln.
Geil.
So ist der Plan.
Klingt nach einem fantastischen Plan. An der Stelle von mir auch ein Ahoi. Und ja, liebe Lara, ich freue mich, dass wir uns nächste Woche wieder hören. Toi, toi, toi.
Wenn ihr aus Italien kommt und Fahrräder für DC Mark habt, schreibt ihm jetzt schon mal eine DM, dann könnt ihr das schon mal im Vorfeld koordinieren. Vielen Dank, dass ihr so tolle HörerInnen seid und uns immer so viel Feedback schickt. Und ja, folgt uns auf unseren Socials, ihr wisst das schon, wie es geht. Schreibt mal immer ab und zu unten was rein, wirklich, das ist auch gut für den Spotify-Algorithmus. Das hat jetzt ja einer reingeschrieben, warte mal, ich hatte es auch gerade noch offen. Hat hier einer reingeschrieben, bei welcher Folge war denn das? Hier bei Folge, die Lappen sind zurück, hat er geschrieben. Ah ne, das wollte gar nicht die. Naja, hier hat irgendjemand, ach hier, genau, hat er geschrieben, oh, wir sollen uns ja verewigen. Ja, das ist sehr, ja, aber es wäre wirklich schön, wenn ihr irgendwas Cooles zur Folge mal ab und zu reinschreibt. Wie gesagt, bei Spotify einfach ein Stück runterscrollen. Das bringt uns auch was für einen Algorithmus, wenn Spotify merkt, wir sind ein Podcast, mit dem gerne interagiert wird. Ansonsten lasst das halt bleiben, sieht euch ähnlich und wir hören uns nächste Woche.
Tschüss.